Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Die Zahlenspiele lasse ich heute mal weg, denn diese Episode steht unter einem ganz besonderen Stern. Lange angekündigt, heute wird es wahr, wir feiern Geburtstag. Mal wieder, muss man sagen, aber mit einem kleinen Twist, den ich aber, glaube ich, noch nicht verraten will. Lieber Alex, wie würdest du denn vielleicht unsere Folge heute anteasern?
Anteasern, ich würde einen Triple Threat anteasern, so ein bisschen.
Ein Triple Threat? Mehrere Filme, ja, oder auf mehreren Ebenen, was die Leute heute berührt?
Ja, auf mehreren Ebenen, und wenn ich mich auf meine Reviews schon beziehen soll, dann sage ich einfach nur, 2004 war ein gutes Jahr für Horrorfilme.
Oh, Horrorfilme sogar. Das ist doch schon mal ein dicker Teaser. Ich meine, für alle, die den Episodentitel jetzt schon gelesen haben, die wissen eh, was Sache ist. Es wird schaurig schön, und wir haben zugleich, lange nicht mehr gesagt, ein buntes Potpourri wieder dabei, Alex. Und mehr würde ich auch gar nicht verraten, oder?
Let's go.
Ist, glaube ich, so ein bisschen wie so ein guter Trailer, ne? Die Leute hucken, nicht so viel verraten, aber jetzt einfach schon mal so ein bisschen Suspense aufbauen. Deswegen, für alle, die uns gerade zuhören, seid eingeladen zu unserer großen Sause. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ich weiß nicht, ob das ein Woo war oder ein Woo.
Boo Earls.
Genau, okay, gut. Das Intro hat schon angekündigt, und ich habe es noch weiter angefacht, das Feuer des Triple Threats. Das will ich jetzt nicht unerklärt lassen, natürlich. Das ist eine Geburtstagsfolge, check. Und wir haben uns gedacht, wäre auch ein guter Zeitpunkt, auch direkt vielleicht zu verbinden mit der Spooky Season, weiß ich nicht. Aber Halloween steht auf jeden Fall vor der Tür, also machen wir nicht nur Geburtstagsfolge, sondern Halloween Special. Boom, Double Threat und eine Premiere. Ich habe nicht nur die Ehre, den lieben Ronny heute vorzustellen nochmal an meiner Seite und zu begrüßen. Wir haben auch noch einen virtuellen Partygast mitgebracht. Zum allerersten Mal, also eine Premiere. Wir haben also nicht nur Geburtstag, nicht nur Halloween Special, sondern Triple Threat. Pluto TV ist zumindest im geistigen Sinne auf unserer Schulter. Warum ist das denn?
Erstmal danke für diese charmante Anmoderation. Und ich glaube, ist es so entstanden, dass, vielleicht kennst du das ja, Alex, wenn du jemanden zur Party einlädst, hier zu unserer großen Geburtstagsparty, und dann kommt niemand. Also ich kenn's nicht, ich habe bloß gehört, dass das Leuten schon mal irgendwie passiert sein soll. Aber tatsächlich stand dann doch jemand auf der Matte, genau. Und du hast richtig gesagt, das ist Pluto TV. Die haben gesagt, lasst mal was zusammen machen. Und die haben gerade eine ganz coole Aktion am Laufen. Und zwar ist das ja ein Sender, den könnt ihr im Browser oder per App auf dem Fernseher ziehen. Und die haben gerade ganz viele Gruselfilme und Horrorreihen, die man kostenlos abrufen kann. Und das ist doch eine Sache, wo wir gesagt haben, das passt doch dann super in so ein Halloween-Special rein. Und das ist doch in meinen Augen dann Win-Win, oder Alex?
Genau, so haben wir uns angenähert. Und deswegen haben wir uns mal angeschaut auch, was da so geht bei diesen ganzen Sendern, die Pluto TV da im Angebot hat, und aber richtig guter Stuff dabei, und deswegen werden wir auch das ein oder andere so ein bisschen aufgreifen, vielleicht in den Ruckzuck-Reviews, aber eins nach dem anderen.
Eins nach dem anderen, ja, jetzt muss ich erstmal hier wieder die Pferde fast schon wieder einfangen.
Genau.
Mensch,
genau.
Mensch. Aber genau, wir haben vier Filme mitgebracht, die haben wir mal aus dem Katalog rausgepickt, und das sind Filme unter anderem, die man nirgendwo anders gerade zur Zeit im Streaming angucken kann. Und da ist es doch ganz handy, da jetzt nochmal so eine neue Plattform am Start zu haben. Und ich glaube, für alle, die uns jetzt zuhören, sage ich schon mal, ihr seid dann bestens vorbereitet auf Halloween, was dann spätestens am 31.10. Ende der Woche, oder wenn ihr uns gerade hört, am 31.10. auf jeden Fall, seid ihr dann bestens gepreppt.
Aber der Reihe nach, ne?
Richtig.
Wir fangen erstmal an mit Geburtstag.
Genau, und das also drängt sich ja auf, dass wir erstmal anstoßen, oder Alex?
Das würde ich auch sagen.
Ganz traditionell haben wir Getränke wieder mitgebracht. Ich bin gespannt, was du wieder heute angerührt hast, Alex. Willst du starten?
Ich habe Ich kann gerne starten. Ich habe tatsächlich angerührt und eigentlich ist es langweilig, wenn man mich kennt. Ich hatte ja immer mal den Exkursion noch zu irgendwelchen fertigen Mixgetränken aus Glasflaschen. dieses Mal bin ich aber wieder zurück zu meinem Für-Immer-Drink und habe hier einen ganz großartig riechenden Old-Fashioned am Start.
Old-Fashioned, okay. Das ist ja also wirklich absolut oldschool in der Hinsicht, oder? Weil den hast du letztes Jahr auch dabei gehabt.
Ja, immer. Das ist, again, habe ich ja gesagt, ne? Also wenn es was gibt und wenn was im Haus ist, dann die Zutaten dafür.
Okay, dann zeige ich dir mal, was ich dabei habe. Also für alle muss ich es jetzt erstmal hörbar machen. Achtung. Naja, das hat schon mal besser geploppt. Aber ich habe mitgebracht ein Butternut Ale mit Kürbis. Ein Bier, wie man mich kennt, aha, natürlich.
Passend zur Herbstzeit.
Ja,
zur
ja, ja.
Season.
Von Singbräu, passend zur Saison, ein Bier mit Kürbis quasi mit reingerührt und ist noch einigermaßen hier aus der Region, aus der Nähe von Stuttgart, was natürlich hier für mich aus Freiburg, Badisch und Schwäbisch geht nicht so gut zusammen. Und der Hopfen soll teilweise aus Franken sein, also da kommt, ich würde schon fast sagen, Völkerverständigung, Alex. Ich gieße mir das hier gerade mal nebenbei ein. Und dann lass uns doch mal hier digital zuprosten, Alex.
Hervorragend. Auf den, was ist eigentlich, der siebte? Die Einschulung war letztes Jahr, richtig?
Ja, sieben volle Jahre. Wir gehen jetzt ins achte Sende- bzw. Aufnahmejahr, das ist schon lange her, ne? Also hier.
Das ist schon krass, ja.
Cheers, Alex. Cheers.
Cheers. Kann man schon stolz drauf sein.
Ja, finde ich aber auch. Ich mache noch schnell ein Foto auch nebenbei, da wird wir hier den massiven Social Media Blowout irgendwie mitstützen können. So, hab ein Foto gemacht. Das ist, glaube ich, nicht so schön geworden jetzt hier in diesem Schummerlicht, aber besser als nix.
Ich glaube, das schmeichelt mir, das Schummerlicht, das passt schon.
Also herbstlich und Kürbis können Sie auf jeden Fall draufschreiben. Das ist doch mal, hast du mal gelungen.
Die Frage ist halt, ob das gut ist in einem Bier.
Du, das muss jeder für sich selbst beantworten. Viele sagen ja, Craft Beer, das ist mir zu süß und das schmeckt nicht nach, weiß ich nicht, nach herbem Reinheitsgebot. Aber ich finde es gerade echt lecker.
Ich auch.
Oh. Mhm. Also Singbräu. Und was ich noch ganz interessant finde, jetzt mache ich fast Werbung für diese Biermarke. Vielleicht schreibe ich sie mal an. Hey, wenn du uns sponsern wollt, sag
mach
Bescheid.
Mal.
Die brauen Bier seit 2018, Alex. In dem Jahr, ja, wo wir unseren Podcast angefangen haben. Ist das nicht ein Zufall?
Schicksalhafte Fügung ist das, Zufall.
Das finde ich auch toll. Also für alle, die jetzt da Gefallen dran gefunden haben und es auch mal probieren wollen, ich werde es mal in einem Post oder einer Story verlinken.
Ja, und wer die letzten Geburtstagsepisoden konsumiert hat, der wird wissen, dass wir uns immer versuchen, irgendwie, weiß ich nicht, einen roten Faden auszudenken und nicht einfach nur so das übliche Sendeformat fahren. Manchmal entscheiden wir uns zum Beispiel für das Jahr und dann immer 10 Jahre zurück, bis irgendwie so die Jahrzehnte, was waren da so gute Filme. Und dieses Jahr, weil es eben passt und auch weil Pluto TV meinte, das geht ganz gut mit, was bei uns gerade irgendwie kostenlos zu streamen ist, ein Halloween-Special.
Richtig.
Wie ist das bei dir? Mit Grusel, Horror. Ich nehme mich jetzt mal aus dem Fenster und würde behaupten, wenn ich jetzt so nach den Dingen gehe, die wir beide so mitbringen, ist das bei keinem von uns beiden so ganz oben das Lieblingsgenre oder wie hältst du es da?
Ich hätte, wenn auch dann eher noch dich darin verortet. Ich muss sagen, ich gucke mir gerne immer mal oder habe mir gerne so die großen Namen angeschaut. Vielleicht haben wir ja da heute auch noch ein paar gute, große, kultige Dinger irgendwie dabei. Muss aber sagen, dass ich froh bin, wenn ich mal wieder einen Horrorfilm gucke und den finde ich gut, dass ich ihn geguckt habe. Aber es gibt ganz viel, was ich in den letzten 10, 20 Jahren natürlich gesehen habe, wo ich dachte, das war mir jetzt einfach. Also ich guck's gerne, aber manchmal langweile ich mich einfach zu Tode. Also es gibt so Horrorfilme, die werden dann auch fortgesetzt. Ja. Und ich denke mir einfach so, das ist mir zu poppy, das ist mir zu vorhersehbar, das catcht mich irgendwie nicht.
Ja, es ist schwierig mit der Innovation, so im Genre des Horrorfilms. Deswegen fanden wir ja auch, glaube ich, immer spannend, wenn sich so ein bisschen genreübergreifend Filme ausprobieren.
Definitiv,
ja. Nicht mehr so, ne? Ich tatsächlich, wenn mich was catcht, wenn der Trailer vielleicht auch gut ist, gucke ich mir das gerne an. Ich war aber, wie du schon gesagt hast, auch die letzten Jahre immer mal wieder ein bisschen enttäuscht. Nicht zuletzt bei teilweise guten Filmen, wo es dann das Ende einfach wieder dieses, ne, Horrorfilme haben so den Nachteil, dass sie oft gerne nicht zum Abschluss kommen möchten. Also, ne, so dieses, du hast jetzt den Film geguckt, aber haha, doch nicht, Edge Badge. Mm. Und das ist immer so in den letzten 2 Stunden für die Cuts gefühlt.
Was ich hier immer gerne reinschmeiße, ist dann zum Beispiel, um mich nochmal kurz einzunorden, also Filme, die das Genre irgendwie ein Stück mitprägen, ne, nenne ich zum Beispiel immer Die Fliege von Cronenberg. Einfach richtig geiler, gut gemachter Body-Horror. Oder wie zuletzt in der zweiten Folge irgendwie hier wieder von mir erwähnt, Hereditary, der dieses Horror-Genre einfach nochmal ein Stück weit anders definiert hat. Und seitdem sind auch immer wieder oft so Filme in den letzten Jahren rausgekommen, Horrorfilme, die diese Thematik, was in Hereditary passiert, jetzt auch wieder versuchen, so ein bisschen nachzumachen und nicht so, ah, das ist jetzt der Slasher, sondern Okkult. ja, aber da anscheinend gute Weichen gelegt.
Yes.
Jetzt hast du gerade gesagt, Horrorfilme, die so ein bisschen Genre übertreten oder sowas. Und ich habe hier gerade mein Bier am Süffeln. Alex, ich habe für heute noch ein was Kleines vorbereitet. Und zwar möchte ich heute wirklich mal hier von dir die Hosen runtergelassen sehen. Ich habe ein kleines Horror-Halloween-Filmquiz mitgebracht. Und ich würde dir gerne
Dios mio.
Vor der ersten Review und zwischen den Reviews immer ein paar kleine Fragen stellen.
Ach so, Untersendungs, also nicht jetzt alle vorneweg, sondern immer mal zwischendurch.
Nee. Ja, nee.
Wenn sich der Pegel steht.
Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob der Old Fashion dann da gut weiterhilft oder nicht.
Ich dachte, man findet die Antworten immer im Glas oder am Boden des Glases oder der Flasche.
Wir können es ja mal probieren. Soll ich dir einfach mal, bevor wir in die erste Review hier nachher gleich starten, in die erste Filmquiz-Runde starten? Thema Bier und Genre überschreitend. Die erste Frage läuft unter dem Banner Das Bier des Bösen. Hat man auch Überschriften ausgedacht. Stell dir vor.
Herzlichen Glückwunsch.
Alex, wie heißt der Pub aus Shaun of the Dead, der als sichere Festung aufgesucht wird? Und jetzt nicht googeln oder heimlich Mutti anrufen.
Jesus Christ.
Ja, ja. Oftmals sogar genannt in dem Film. Kriegst du es noch hin?
Ich glaube nicht. Kannst du mir einen Tipp geben vielleicht?
Ja, hat was mit einer Waffe zu tun. Da war das Gewehr immer im Spiel in diesem Pub.
Winchester.
Ja, hat er noch gekriegt, die Kurve.
Ist richtig, ja?
Ich würde dir zu 80% ein richtig Haken dran setzen. Es ist The Winchester Tavern.
Ah, okay.
Um mal ganz kleinlich zu sein. Aber gut gemacht, Alex.
Ich, der alte Waffennarr.
Stark. Du, Alex, ich würde vorschlagen, du hast jetzt was richtig erraten, dann darfst du zur Belohnung trinken. Und wenn du mal was nicht errätst, dann darf ich, weil meine Fragen so gut sind, darf ich was trinken. Ist das ein Deal für den Rest der Sendung heute?
Wir können das gerne probieren. Ich dachte, damit haben wir jetzt gerade ausgelost, wer mit der ersten Rock-Talk-Review starten darf.
Du darfst gerne starten, wenn du magst.
Ich darf starten?
Ja.
Okay.
Damit hast du dir jetzt quasi deine Eintrittskarte geschossen.
Alright. Ich habe schon im Intro angeteasert, 2004, Ronny, erinnerst du dich an 2004? War das ein gutes Jahr?
Gutes Jahr für dich. War das ein gutes Jahr, du da.
Wie alt waren wir denn da wir zwei?
Also ich war noch grün hinter den Ohren, möchte ich meinen. Oh, da habe ich jetzt Deep Cut, da habe ich meinen Führerschein gemacht.
Ah, siehst du, das heißt, wir nähern uns so in diese Region um die 17, 18, ne?
Mhm.
Wo man dann vielleicht sogar auch alt genug ist, offiziell mal ins Kino zu gehen für einen Horrorfilm zum Beispiel, der ab 18 ist. Also für alle, die irgendwie Baujahr 2000 oder jünger sind. Es gab früher tatsächlich Filme im Kino, die waren ab 18. Und da zählten oft Horrorfilme dazu. Und ich habe als allererstes mitgebracht The Grudge. Und zwar das amerikanische Remake. So, jetzt muss ich, glaube ich, einmal so ein bisschen nochmal das Ganze einnorden.
Mach das mal gerne, weil ich schmeiß mich hier kurz nochmal vorne ran, beziehungsweise ich lehne mich jetzt zurück und schlürfe für mein Bier, weil bei The Grudge bin ich tatsächlich raus, den habe ich nicht gesehen.
Ist kein Problem. Ich habe jede Menge lustige Anekdoten und Facts und vermutlich wird meine Review entsprechend umso kürzer ausfallen, aber die will ich alle loswerden. Also du musst dich erinnern nochmal, 2002 kam das Remake von The Ring. Das ging mega durch die Decke, durch die Decke in den USA. Hat richtig gut funktioniert, also haben sie sich gedacht, weißt du was, 2 Jahre später, da gibt's noch so einen anderen Streifen, der eine japanische Vorlage hat, nämlich The Grudge. Der kommt relativ gut an, ist auch super verstörend, wir machen das Ganze nochmal. Wer hat dafür Zeit aktuell? Wer ist gerade hot?
James Wan.
Ja, gut, nein, der hat zu tun mit einem anderen Franchise, aber Sarah Michelle Gellar hat gerade die letzte Staffel Buffy abgedreht. 2003 lief das nämlich auch im deutschen Fernsehen. Und das heißt, die Frau ist auf ihrem Peak. Ich will nur einordnen, was für eine Erwartungshaltung auch bei mir dieser Film hatte. The Ring, mega steil gegangen. Mhm. Jetzt der neue Streifen mit Sarah Michelle Gellar. Noch super, super hot in jeder Hinsicht. Durch den Fame von Buffy auch. Und jetzt so ein, was macht sie nach Buffy? Okay. Der erste große, ich sag mal, Film neben so Eiskalte Engel, ne, was da alles noch mitschwang. Hohe Erwartungshaltung, auch weil der Regisseur, der Originalregisseur von der Vorlage ist, also Takashi Shimizu.
Oh, einmal selbst remaked.
Genau, was ja eigentlich, ne, also auf dem Papier erstmal, puh, klingt erstmal alles gut, ne?
Mhm.
So, also die gleichen Kreativen noch dahinter, ist doch super. Man kann natürlich fragen, wozu dann das Ganze? Einfach ein ordentliche, weiß ich nicht, Synchro und fertig ist der Lack, aber
wir wissen amerikanischer
ist
Markt.
Mit dem, ja, ja. Der westliche Markt, würde ich mal sogar so weit gehen.
Der westliche Markt, ja.
Und große, große Freude. Tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt für diesen Film erstmal noch nicht ins Kino geschafft, habe mich aber umso mehr gefreut, dann die DVD, ich nenne mal vor, sag mal vorsichtig, zu leihen.
Mhm.
Damals hat man DVDs noch geliehen. DVDs sind so runde Scheiben
jetzt
mit nicht so guter Bildqualität.
Jetzt lass uns doch nicht viel älter aussehen, als wir eigentlich sind. Ja, trink erstmal was.
Es ist ein bisschen sad, oder? Aber es ist halt, der Film ist schlanke 21 Jahre alt, Ronny. Was soll ich sagen?
Du, ich glaube, da kommt vielleicht noch was Älteres heute.
Aber okay. Ich habe also diese DVD eingeschoben und du musst dir noch, ich will diese Anekdote einmal erzählen, bevor ich zum Film selber komme.
Oh je, er baut immer noch auf.
Er baut noch auf. Ich bin gerade zu Hause ausgezogen. Ich hatte eine brandneue 5.1 Anlage.
Uff.
Gerade frisch aufgebaut und ich glaube wirklich die erste Scheibe, die ich eingelegt habe, war The Grudge.
Mhm.
Und ich hatte sie, glaube ich, nicht richtig angeschlossen, die Anlage, denn wir haben die Scheibe eingelegt und ich sah, dass der Timecode auch vor sich hin klickerte, aber es gab kein Bild und kein Ton.
Mhm.
Also habe ich am, ja, wir sind alt, Ronny, Scott-Anschluss gewackelt.
Oh.
Ja? Das war zu Zeiten von Scott und Chinch,
aha,
falls dir das noch was sagt.
Ja.
Und habe mich vorne an den Fernseher gestellt, ne? Weil ich musste ja hinter dem Fernseher greifen, ein Röhrenfernseher zu diesem Zeitpunkt, by the way.
Je.
Also ich musste einen langen Arm machen und hatte das Ohr am Center, Lautsprecher,
mhm,
weil ich war halt auf Arbeitshöhe.
Kann mir denken, was passiert ist.
Und das Menü, ja, DVDs hatten ein Menü.
Hat dich weggeblasen. Das
war super fucking unangenehm, weil es dieses kehlenartige Gurgeln des Grudge-Monsters halt rausgehauen hat. Und ich habe mich zu Tode erschrocken von diesem fucking Menü. Und es war halt direkt so. Und bevor der Film überhaupt gestartet hat, hat mich das DVD-Menü schon geschafft.
Und du musstest die Unterhose schon wechseln.
So in etwa, ne? Also, und das ist halt so krass hängen geblieben, dass ich das heute noch, so wie ich es jetzt erzählt habe, mich da noch 1:1 dran erinnern kann. Und es war direkt, ja. So, aber worum geht's denn? Es geht um...
Schöne Anekdote, by the way. Danke, Alex.
Danke, danke, danke. Ja, Sarah Michelle Gellar spielt hier eine Krankenschwester, die aus diversen Gründen, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, nach Japan, nach Tokio muss, dort auch arbeitet. Und die ziehen halt in ein Haus ein, in dem was Schlimmes passiert ist. Da ist eine Familie gestorben, unglückliche...
Aber es war billig anscheinend.
Unglückliches Paar, deswegen vermutlich auch billig. Und die Karen ist auf jeden Fall so eine Austauschstudentin und arbeitet da in diesem Krankenhaus. Und ja, dann fangen halt an, in diesem Haus so ein paar komische Dinge zu passieren. Und in vielerlei Hinsicht orientiert sich da das amerikanische Remake auch an dem Original. Und es sind wirklich, wirklich unangenehme Szenen dabei. So nicht im Sinne von expliziter Darstellung, sondern einfach nur dieses, also ich weiß nicht, ob du das Geräusch des Grudge-Monsters kennst.
Nee, mir sagt es tatsächlich gerade gar nichts.
Falls nicht, darfst du das gerne mal googeln. Ich werde es hier nicht versuchen nachzumachen. Ich kenne Leute im Familien- und Freundeskreis, die das sehr erfolgreich hinbekommen. Und je dunkler es wird, desto unangenehmer finde ich das.
Partygag.
Aber es gibt auch einfach so richtig, richtig gut gemachte, super unangenehme Szenen, die ich in der Form zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so auch noch nicht gesehen hatte. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo Sarah Michelle Gellar sich die Haare wäscht unter der Dusche. Okay, wenn das nicht Grund genug ist. Und dann fängt halt auf einmal an irgendwie, sie hat ihre zwei Hände im Haar und dann fängt halt an, irgendwie so eine dritte Hand mitzuwaschen, die irgendwie aus ihrem Kopf kommt. Und es sind so super, super unangenehme Szenen drin, die halt auch handwerklich, aber wirklich subtil gut gemacht sind. Und das zieht sich im Prinzip so ein bisschen durch den ganzen Film. Leider ist halt auch hier wieder so ein bisschen die Tragödie der Handlung und des Films und irgendwie dadurch auch meines Ratings, dass der Kicker ja ist, schlägt einen Fluch auf dem Haus.
Mhm.
Jeder, der in das Haus kommt, ist verflucht. Und es wird nicht mal darüber gesprochen oder versucht, so ein bisschen wirklich diesen Fluch auf die Schliche zu kommen, dahinter zu steigen, die Ursachen zu finden und ihn vielleicht irgendwie zu beenden. Sondern es wiederholt sich einfach alles immer wieder.
Aha.
Und es will ja nicht vorenthalten, dass es auch noch The Grudge 2 und 3 gibt vielleicht.
Das hat mich jetzt nicht überrascht, ja.
Genau, also dieses alte Problem holte da den Film ein. Und ja, bei The Ring hat man da ähnliche Schemata schon feststellen können. Aber hier war es mir dann ein kleines bisschen zu viel. Und obwohl ich ja eingangs gesagt habe, ein großer Name, der gleiche Regisseur, konnte für mich, wie zum Beispiel bei The Ring, The Grudge nicht so komplett überzeugen. Nichtsdestotrotz waren genug Sequenzen dabei, dass ich wirklich, glaube sogar vielleicht, dass ein oder zwei Mal in meiner Karriere, die er nahezu 40 Jahre auf dem Tacho hat, auf diesem blauen Planeten, in einem Albtraum vorgekommen ist tatsächlich. Und das kann ganz, 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 ganz wenige Gruselstreifen von sich behaupten. Im IMDb steht das Ganze bei einer 5,9. Und das ist
okay,
nicht so pralle, aber sehr, sehr d'accord mit dem Rating, das ich geben würde, nämlich 3 von 5. Mhm. Ich habe aber, glaube ich, rausgearbeitet, dass es sehr wohl sich lohnen kann, gerade wenn man vielleicht auch ein Fan davon ist. Mhm. Für mich war es aber nicht ganz genug oder ich hatte vielleicht zu hohe Erwartungen, aber nichtsdestotrotz habe ich meine Erinnerungen an diesen Grudge von 2004.
Stark, finde ich gut.
Damit bin ich durch und befürchte, was kommt jetzt die nächste Quizfrage? Oder startest du direkt?
Hier kommt die nächste Quizfrage natürlich, denn wir wollen ja hier nicht irgendwie auf trockenen Grund laufen. Und du hast gerade von einem verfluchten Anwesen gesprochen. Das finde ich doch sehr passend, Alex. Dann lass uns doch mal in ein anderes Projekt gucken. Und zwar, wenn das Haus mitspielt. Und die folgende Frage habe ich hier vorbereitet. Beim Dreh eines Horrorfilm-Klassikers, Alex, passierte etwas Unheimliches. Der Regisseur benutzte echte menschliche Skelette für eine Szene. Warum? Und welcher Film war's?
Alter.
Schwierig, oder? Also die Anekdote dann anscheinend noch nie gehört.
Nee. Meine erste Idee war Kubrick, aber dann hätte ich es wahrscheinlich gehört. Aber ich glaube, da musst du auflösen für mich.
Es geht um den Film Poltergeist oder Poltergeist.
Senior Spielbergo.
Nee, 1982 von Tobe Hooper, der damals The Texas Chainsaw Massacre gemacht hat.
Warum habe ich denn da Steven Spielberg mit verhaftet mit Poltergeist? In meinem Kopf. Ich guck mal nach kurz.
Ja, guck gerne mal weiter. Ja, also Poltergeist von Tobe Hooper. Ja. Und der Grund, er hat echte Skelette benutzt in der legendären Poolszene, die da drin vorkommt. Und warum hat er das gemacht? Weil die billiger waren. Billiger waren als Filmprops.
Steven Spielberg hat das Ding geschrieben und das Drehbuch geschrieben und war Produzent.
Dann ist es nochmal eine gute Zusatzinformation. Und auch nochmal ein Fun Fact in dieser Szene. Da wird quasi Joe Beth Williams, schwimmt da in so einem Pool und dann tauchen die ganzen toten Menschen, diese Skelette auf. Mm-hmm. Die wusste nichts davon. Das hat man ihr erst nach dem Film gezeigt.
Also, das wäre doch besser so, ja.
Wenn du daran denkst, in Deutschland, hast jetzt irgendwie hier noch die Urne von Oma oder sowas, das darfst du nicht verschütten oder mit nach Hause nehmen. Und in den USA kannst du einfach Tote kaufen und ans Filmset schleppen. Also das ist schon sehr makaber.
Okay, das war aber auch 1982. Ich gehe davon aus, dass zumindest auch ein kleines bisschen da sich der US-Amerika weiterentwickelt hat. Ich habe da aber zu dem Thema tatsächlich eine Last Week Tonight mit John Oliver-Episode gesehen, wo es genau darum ging, dass man so einen Kram kaufen kann.
Also entweder wurde es danach verboten in Teilen der Welt, zum Beispiel in Deutschland oder Europa, und in den USA gibt es vielleicht jetzt einen florierenden Markt dafür. I don't know. I don't care. Aber makaber.
Gute Frage. Love it. So, ich habe es nicht gewusst.
Dann, stimmt, richtig, die Regeln einhalten, ich darf was trinken.
Also du hast eine gute Frage gestellt, also darfst du dich belohnen mit einem ordentlichen Schluck.
Mit dem Butternut Ale von Singbräu.
Genau, und damit ist die Zunge gelockert.
Das möchte ich aber auch meinen. Und damit starte ich in meine erste Review, und zwar habe ich aus dem Pluto TV-Katalog The Blair Witch Project mitgebracht, Alex.
Nice.
Das hast du gesagt, 2004 Klassiker. War ein gutes Jahr. Dieser Schinken ist gut abgehangen. Der kam 1999 in die Kinos. Yep. Alex, wir sprechen vom vorhergehenden Jahrtausend.
Das ist richtig.
Über 26 Jahre, kam im November 99 in die Kinos. Ewig lange her. Und ich meine, für die, die es nicht kennen, da geht es um drei Filmstudenten, die versuchen, irgendeinen Fluch von einer Hexe oder den Mythos um eine Hexe in Maryland, irgendwo in einem Wald, auf den Grund zu gehen und wollen das filmisch dokumentieren und verlaufen sich dann im Wald und dann passieren unheimliche Dinge. Und ich habe mir natürlich jetzt die Frage gestellt, The Blair Witch Project, da weiß man, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, dass der Film damals sehr erfolgreich war. Er ist jetzt über 26 Jahre alt. Ist der gut gealtert, habe ich mich gefragt. Und wie würde ich den heutzutage bewerten, wenn man ihn jetzt nochmal sehen würde? Mhm. Hast du noch eine Anekdote oder hast du den damals
mitbekommen? Ich habe auf jeden Fall eine fucking Anekdote. Okay. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, wir haben ja gesagt, wir waren 2004 gerade im Alter, um vielleicht einen Führerschein zu machen. Mhm. 1999 waren wir also de facto nicht alt genug, um da irgendwie legal ins Kino zu kommen. Ich erinnere mich genau, dass der mega gehypt wurde, weil er halt mit diesem Found Footage der erste war, der das so ins Mainstream transportiert bekommen hat und so eine Wide Audience bekommen hat, also ein weltweites Kino-Release, und ich habe den damals auf DVD aufgeschrieben, nicht auf DVD, auf Videokassette aufgenommen, als er dann irgendwann im Fernsehen lief.
Stark.
Und habe nichts gesehen. Weil ich will nicht, also die Leute haben sich über eine Game of Thrones Episode geärgert. Versuch mal auf einer VHS noch was vom Blair Witch Project zu erkennen. Das ist so dunkel in einigen Szenen, siehst du gar nichts.
Oh, war Kassette. Das so? Ich habe mir jetzt, wie gesagt, jetzt nochmal digital angeschaut und es hat ganz gut funktioniert über Pluto TV. Also, aber witzig, was du dann damals, natürlich Röhrenfernseher und sowas, also okay, ich kann es nachvollziehen, ja.
So, wie war es denn dann für dich jetzt nochmal?
Ich muss sagen, ich finde immer noch, dass es eine clevere Grundidee ist. Und du hast es gerade eben schon gesagt, Blair Witch hat einfach damals ein ganzes Subgenre mitgeprägt, beziehungsweise man kann fast sagen, also nochmal neu mitbegründet. Also dieses Found-Footage-Genre.
Es gab ja, glaube ich, sogar ganz kurz noch, wo man nicht wusste, ob es nicht doch echt ist. Weil es gab noch nicht so dieses große Internet und es war so ein, ist es wirklich Found-Footage oder ist es halt gedreht? Und da gab es so einen kurzen Moment, wo die Welt es, glaube ich, nicht genau wusste.
Das Zauberwort ist virales Marketing. Die Regisseure Danny Myrick und Eduardo Sanchez, die haben damals eine Website aufgesetzt und haben damals auch so Marketing betrieben im Sinne von, ja, das ist hier das Blair Witch und das ist so ein Mythos seit 200 Jahren und das gibt's und das ist echt. Und damit sind die Leute natürlich steil gegangen. Und das ist, was die Leute dann auch mit in die Kinoseele gezogen hat. Und ich meine, so Found Footage, es gibt so Klassiker, möchte ich fast sagen, Cannibal Holocaust von 1980, die haben so ein bisschen den Grundstein gelegt, aber es war nie so ganz das wie bei Blair Witch. Das heißt, wir haben jetzt wirklich so eine krasse Camcorder, 16mm Filmästhetik und es ist auch ganz witzig, wie dieser Film entstanden ist. Die Regisseure haben ja wirklich gesagt, hier sind zwei Zettel, diese Szenen wollen wir haben, jetzt geht mal für 2 Tage in den Wald. Wir laufen vielleicht so ein bisschen mit und machen abends mal so ein bisschen Geräusche. Aber tatsächlich gab es kein Drehbuch, es ist alles improvisiert worden und die Darsteller haben das mehr oder weniger selbst tatsächlich im Wald gedreht, dieses Ding. Und durch diesen dokumentarischen Ansatz, der komplett sich durch den Film zieht und durch diese Fragmentierung, Kamera wird ausgemacht, bis plötzlich an der nächsten Szene, entsteht so eine starke Nähe, finde ich, zu den Figuren, aber auch immer so eine paranoide Grundstimmung. Wo bin ich jetzt? Was passiert jetzt? Ist wieder so eine Wackelkamera.
So desorientierend auch.
Desorientierend. Habe ich was verpasst? Habe ich was gesehen? Ist da irgendwas im Wald? Es gibt aber trotzdem ein paar erzählerische Längen irgendwann, gerade wenn man sich jetzt das zweite, dritte Streitgespräch irgendwie da im Wald mitgeben muss. Aber inhaltlich passt es nach wie vor ganz gut und auch bild- und tontechnisch. Dadurch, dass es eben so auf Camcorder und 16mm gedreht ist, ist es relativ gut gealtert, weil es eigentlich so gesehen zeitlos aufgenommen ist, weil man es einfach nur einsortieren muss und dann passt das schon ganz gut. Was dazu noch kommt, es wird verzichtet auf künstliche Effekte, Jumpscares, auf Musik fast gar nicht anzutreffen. Also dieser Found-Footage-Style wird da wirklich super stark maximal ausgefahren durch seine Reduktion. Und was ich schon wieder ganz cool finde, dadurch, dass du eben diese technische Restriktion hast, dieses minderwertige Gedrehte in Anführungszeichen, hast du schon wieder Parallele in unsere heutige Neuzeit. Alles, was mit dem iPhone aus der Hosentasche gedreht ist, wird so wahrgenommen als echt, so dieses native, realistische. Und das hast du bei Found Footage und ganz speziell bei Blair Witch halt immer noch so mitschwingen. Und das macht den Film nach wie vor auch heute noch sehr, sehr stark, finde ich. Und deswegen ist es auch heute noch, aber natürlich auch im historischen Kontext, stilistisch wie erzählerisch, echt ein wegweisender Horrorfilm. Und in Relation zum Aufwand und zum Budget bemerkenswertes Projekt, denn man muss sich mal vor Augen führen, die Kollegen haben das damals für $60,000 produziert und der Film hat letzten Endes 250 Millionen US-Dollar eingespielt. Also crazy. Das 4000-fache seiner Produktionskosten. Und das zu Recht, muss man sagen. Bei IMDb steht der Film heutzutage bei einer 6,5. Also nicht ganz so gut, aber nicht ganz so schlecht wie The Grudge, haben wir gerade gehört. 86% bei den Kritikern Rotten Tomatoes. Das ist ordentlich. Und nur 57% bei den Zuschauern. Also weiß ich nicht, ob da auch viele neuere Reviews dabei sind, die den Film vielleicht nicht so einsortieren. Ich finde mich aber auch da ungefähr zwischen den ganzen Reviews wieder und gebe dem Film immer noch gerne oder nach wie vor 3,5 von 5 Sternen. Also es ist kein absoluter makelloser Klassiker, aber für das, was er ist, ist er doch sehr wegweisend gewesen und auf jeden Fall eine Empfehlung, auch heute noch, den mal einzuwerfen.
Cool, stark, love it.
Hast du ihn jetzt auch nochmal gesehen im Pluto-TV-Kontext?
Nee, ich habe ihn tatsächlich nicht nochmal gesehen, leider. Aber würde ich gerne nochmal wahrnehmen. Von daher ist das eine gute Gelegenheit jetzt. Hast du denn noch eine Quizfrage?
Ich habe natürlich noch
jetzt lächze ich mich danach, mich jetzt nochmal zu beweisen, nachdem ich bei der letzten so abgelust habe.
Ja, ich glaube, du willst einfach nochmal an deinem Glas nippen. Und zwar habe ich es gerade schon ein bisschen so ins Licht gerückt, was The Blair Witch gekostet hat und was sie eingespielt haben. Alex, was sagst du denn, wenn ich sage, es gab einen Film, das ist der billigste Schocker aller Zeiten, so gesehen. Welcher Film war denn noch erfolgreicher im Verhältnis Aufwand, Nutzen, Produktionskosten, der The Blair Witch noch ausgestochen hat. Ich gebe einen Tipp, auch ein Horrorfilm.
Ja, also der erste und einzige Gedanke, den ich habe, aber der hat, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Geld eingespielt, weil es, was ich gesagt hätte, noch The Evil Dead. Aber damit bin ich wahrscheinlich auf dem Holzweg.
Ja, nicht ganz auf dem Holzweg. Immerhin Horrorgenre bist du ja drin geblieben, aber nicht ganz, Alex.
Na, dann kläre ich auf.
Ja, ich kann höchstens noch einen Tipp geben. Statische Kamera, Überwachungskamera, auch sehr reduziert.
Ach fuck, Paranormal Activity.
Ah, das war ein guter Catch, ja. Paranormal Activity, Alex, von 2007, also ganze acht Jahre später.
War das so günstig, ja?
Ja, pass auf, Zusatzfrage. Jetzt kannst du gleich noch vielleicht doppelt an dem Glas nippen. Wie viel hat der Film denn gekostet? Waren es A, 150.000, B, 50.000, C, 15.000 oder D, 5.000 Dollar und viel Hilfe von Freunden und Familien?
Na, wenn du so kommst, dann D, würde ich sagen. 5.000 mit viel Hilfe.
Ah, da habe ich dich ein bisschen, jetzt habe ich dich auf den Holzweg geführt. Das war tatsächlich okay. C, Alex. 15.000.
15 ist trotzdem Witz, ey.
Das ist ein Viertel von The Blair Witch von den Kosten und der Film hat trotzdem ähnlich viel, nämlich 190 Millionen Dollar eingespielt, also das 12.000-fache, dreimal so profitabel wie The Blair Witch gewesen.
Ja, kein Wunder, dass sie da so gierig geworden sind mit.
Ja, das denke ich aber auch. Also, da gab es ja auch 4, 5 Teile, I don't know, ich habe von den letzten nur noch die Trailer gesehen und die waren, da waren schon die Trailer nicht geil.
Ich habe auch nur den ersten gesehen und der hatte gute Momente, aber so richtig bin ich, hat das für mich nicht gezündet, muss ich gestehen. Aber das wollen wir jetzt nicht reviewen.
Nee, sei es drum, du hast was richtig, ich habe was richtig, lass uns doch jeder nochmal. Ja, das will ich aber auch sagen.
Und dann würde ich hier meine zweite Review einmal ankündigen.
Kündige er an, bitte.
Und ich habe ja eingangs gesagt, 2004 war ein gutes Jahr. Also lass es doch dabei bleiben.
Aber was machst du denn jetzt noch hier für einen Roundhouse-Kick?
Und was hältst du denn von Lee Whannell, lieber Ronny?
Ah, finde ich gut. Der hat ein paar gute Sachen gemacht.
Okay, weißt du, wo der angefangen hat in seiner beruflichen Karriere? Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen sogar, glaube ich, in einer der Reviews spätestens oder ja, vielleicht sogar in unserer allerersten Episode.
Ich glaube ja. Ich glaube, er erwachte irgendwo in einer Badewanne und fand kein Entkommen, glaube ich.
So, genau. Ich habe Saw mitgebracht von 2004. Saw 1. Weiß nicht, ob ich das nochmal explizit erwähnen muss.
Wie viele Teile gab es da? Unglaublich viele, oder? Zuletzt nochmal mit Chris Tucker irgendwie neu. Nee, Chris Rock neu aufgelegt.
Das ist richtig. Genug, damit es auf Pluto TV einen eigenen Saw-Sender gibt.
Oh, stimmt.
Soweit ich weiß.
So ein 24. Ja, stimmt. Da laufen alle Filme in Dauerschleife als eigener 24-7-Sender. Stimmt.
Da musst du schon genug in einen Franchise mitbringen, damit sich das auch lohnt, einen eigenen Sender zu haben.
Ja.
Genau, und da hat man die Chance, sich das einmal back-to-back anzugucken. Aber Saw 1 von 2004 war halt aus diversen Gründen ein bisschen Big Deal. Die Nummer ist von James Wan.
Jetzt haben wir
ihn. Genau, jetzt haben wir ihn. Und geschrieben wurde das auch von James Wan und Lee Whannell, der hier halt eben neben dem Cary Elwes auch den Hauptdarsteller spielt. Und die haben damit gestartet und die haben hier Dienst nach Vorschrift gemacht, Ronny. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ne? James Wan, das ist sein erster Feature-Film. Davor gab es einen Saw-Kurzfilm.
Oh.
Also die haben quasi genau das gemacht, was früher man immer mal wieder gehört hat.
Mhm.
Nämlich, ich zeige euch, dass ich das hinkriege und ich habe ein cooles Konzept und jetzt gebt mir Budget und dann mache ich da einen Feature-Film draus. Und genauso war es bei The Saw.
Ja, nice.
Um einmal hier vielleicht auch das Budget auch abzufackeln, nehme ich auch nicht ganz scheiße die Quote von Saw 1. Ich formuliere es aber nicht als Quizfrage, ich haue es einfach raus. 1,2 Millionen hat die Nummer gekostet. Das ist auch echt überschaubar, ne? Muss man ja einfach mal sagen.
Mhm.
Und hat Faktor 100 eingespielt. 100 Millionen Dollar.
Ja.
Ist auch nicht so.
Ich hätte sogar gedacht, dass er erfolgreicher war.
Das ist richtig, aber durch diesen Faktor hat sich natürlich trotzdem erstmal initial rentiert und da ist man dann natürlich bereit, in weitere Teile zu stecken. Und so ein bisschen war das ja so diese Einführung, es war ja ein Stück weit neu, in diese clevere Horror-Psycho-Torture-Porn-Geschichte, aus denen dann so Dinge wie Hostel auch entstanden sind.
Der Begriff wäre mir jetzt auch eingefallen, ne? Torture-Porn.
Wobei das, wenn du nochmal wirklich schaust, bei Saw 1 jetzt nicht unbedingt der Fokus ist. Da ist sogar, würde ich sogar fast sagen, fast eine gute...
Ist mehr.
Ein guter Krimi da drin noch.
Mhm.
Und ein Thriller, weil es geht ja darum, dass...
Ein Twisty-Thriller.
Ja, das sowieso, Alter. es geht ja im Prinzip darum, dass zwei Herren in einer Zelle erwachen, mit einer Leiche in der Mitte und einer Säge und Anweisungen bekommen, dass sie im Prinzip rauskriegen müssen, warum sie dort drin sind, dass sie den anderen umbringen müssen. Dann können sie sich befreien und dann gibt es halt natürlich noch so ein paar Twists mit einer Familie, die als Geisel genommen wurde, vielleicht, angeblich, man weiß es nicht, und parallel halt so ein Polizeiteam, das halt versucht, so ein bisschen zu ermitteln, aber der Fokus ist halt dieses, Gott, wie sagt man denn, dieses Kammerspiel zwischen Lee Whannell und Cary Elwes, und das ist einfach eine cool anzusehende Geschichte, die gut gespielt ist, besonders auch von Lee Whannell und mit einem, auch mit einem guten Soundtrack, meiner Meinung nach, plus ein cooles Thema, das da Saw etablieren konnte, auch für dieses ganze Franchise. Und ja, der Jigsaw als so ein bisschen der Strippenzieher, der da so alles anleiert, einrührt. Und dann, und ich will es gar nicht vorwegnehmen, selbst wenn der Film nur Durchschnitt wäre, ich muss ganz ehrlich sagen, mit meinen jungen Teenie-Jahren damals, ich will gar nicht jetzt vergleichen mit irgendwie sowas wie der Matrix oder Fight Club, aber ich habe das Twisty-Ende einfach fucking nochmal nicht kommen sehen. Und es war schon so ein bisschen, dass ich so innerlich mindestens, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aufgesprungen bin, so nach dem Motto, what?
Mit dem Fingerzeig so, sprachlos.
Ja, Leonardo DiCaprio-Meme hier. Ja, so. Ja.
Danke.
Das war schon, das war schon crazy. Also, und dieser Twist ist auf jeden Fall mindestens mal hängen geblieben, ja. Auch nach 21 Jahren. Und das IMDb-Rating sagt auch 7,6 nach 500.000 Bewertungen.
So
das
hoch, schon 7,6.
Ein Brett, würde ich sagen.
Hätte ich nicht gedacht.
Und ich leg da sogar noch einen drauf. Und das liegt nicht nur an Lee Whannell. Das ist tatsächlich eine coole Nummer. War der Grund auch, dass ich mir eigentlich alle Saw-Teile danach auch noch angeguckt habe, auch wenn es mich dann immer weiter abgeturnt hat. Ich war sogar für Hostel im Kino. Mhm, das war auch eine Fehlentscheidung. Alles nur in Vorleistung aus Saw 1 im Prinzip, weil der mir so gut gefallen hatte damals. Und auch jetzt nach dem nochmaligen Sehen muss ich sagen, das ist schon cool. Und gerade wenn du den Werdegang der Macher anguckst, dass das so eine kleine Runde war, dass die Chance bekommen haben mit einem überschaubaren Budget und dann auch noch Recht bekommen am Boxoffice. Das ist einfach eine coole Success-Story. Und wir haben ja gesagt, dass wir Lee Whannell-Fans sind. Und er hat ja auch gezeigt, mit Upgrade zum Beispiel, dass er mit Budget umgehen kann.
Yes.
Und deswegen von meiner Seite 4 von 5 für die Nummer. Also mehr als bocksolide und wie gesagt halt, so wie Blair Witch würde ich sagen, für mich auch Saw wegweisend fürs Genre.
Ja, eigentlich finde ich gut. Ich habe ihn mir auch nochmal letztens angeguckt, muss aber sagen, ich glaube so audiovisuell ist er nicht so gut gealtert, da schwingt so viel
das liegt am
2YK irgendwie mit.
Genau, das liegt aber, glaube ich, auch, wie es gedreht wurde, ne? An dem, also an den budgetären Limits, die sie
auch
damals
das,
hatten. Und das
ja.
siehst du dann, glaube ich, auch einfach, genau. Ja.
Ja, auch der Stil. D'accord. Es gab ja zum Beispiel bei Blair Witch auch einen zweiten Teil, das kannst du heutzutage nicht mehr angucken. Da ist er weit davon entfernt, viel düsterer auch, heute noch im Vergleich sehr gut gealtert. Aber gibt es eben so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, das ist, aber ja, budgetäres Problem wahrscheinlich, aber trotzdem. Ja, also finde ich voll okay und würde ich bei deiner Review und Einschätzung mitgehen.
Cool, ja. Und wir haben es schon gesagt, es gibt nicht nur den Saw-Sender. Das heißt, ihr habt quasi jederzeit kostenlos die Möglichkeit, das bei Pluto TV zu streamen, was ich ziemlich cool finde.
Ja, ja, nochmal ein guter Hinweis, ja. Blut ist ein Thema bei Saw und ich habe jetzt auch nochmal eine sehr blutige Quizfrage mitgebracht, Alex.
Oh. Denn? Ach so, stimmt, wir sind bei Quizfragen. Ich dachte, du machst dir schon den Schlag zu deiner Ruckzuck-Review.
Nee. Blut ist dicker als Wasser, Alex. Und zwar, jetzt gut aufpassen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Carrie.
Okay.
Ne? Carrie, ja. Film von
wie viele Liter Blut?
Ja. Ja,
nicht?
Also eigentlich ein Film von Brian De Palma von 1976. Deswegen, Achtung, 2013 gab es ein Remake, Carrie, mit unserer geliebten Glory Grace Moretz.
Yes.
Die Hauptfigur wird bei ihrem Abschlussball mit Blut überschüttet, Alex. Richtig. Ja. Wie viel Blut wurde insgesamt verwendet bei dem Remake? War es? Ich geb dir Hinweise. A, 400 Liter Kunstblut, B, 4000 Liter Kunstblut, C, 40.000 Liter Kunstblut oder D, mehr als die Polizei erlaubt.
Ich gehe mit B. Ich würde sagen, 4000 Liter Blut klingt schon angemessen
viel, hätte ich gesagt. Angemessen viel. Lockst es ein?
Ja, ich lock mal ein.
Richtig, Alex. Du darfst wieder von dem Glas nippen. Es waren circa 1000 Gallonen, also rund 4000 Liter Kunstblut. Und das Kunstblut damals, also 1976 und hier 2013 ähnlich, ist ja so eine Mische aus Maissirup und Lebensmittelfarbe. Das ja. Zeug bleibt halt tagelang kleben, wenn du dein Set wieder aufräumen also, willst.
Ich habe gerade mal gegoogelt, in eine volle Badewanne passen so 150 bis 200 Liter. Mm-hmm. Also stell dir jetzt vor, du hast 20 Badewannen voll mit Kunstblut.
Ja, und dann
das ist eine Menge.
Und dann gab es ja noch ein paar Filme auch in der letzten Vergangenheit, die haben das also wirklich also bis ins Unvorstellbare getrieben. Und ich finde die Zahl immer noch unrealistisch, aber der Regisseur hat gesagt, ja, so viel waren es. Wie viel Liter hat man denn, Fun Fact, bei Evil Dead gebraucht, auch bei dem Remake von 2013? Hast du das mal gelesen? Hast du da ungefähr eine Größennummer? Wir waren gerade bei 4000 Liter.
Nee, nein, weiß ich nicht, 400?
400 weniger?
Keine Ahnung.
Nee. Okay, ich löse auf. Evil Dead 2013, du erinnerst dich an die letzte Szene mit dem Blutregen.
Ja, 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 ja.
Es wird behauptet, dass man 190.000 bis 260.000 Liter What? Kunstblut da verballert hat.
Ernsthaft?
Die Szene läuft ja 10 Minuten am Ende. Mehrere Takes, etc., okay, dann ja, noch ganz enough. Viel Kunstblut. Okay. Also ich finde es auch eine abartig hohe Nummer.
Das ist schon eine ganz schöne Verschwendung.
Aber galt er dann lange Zeit, 2013 Evil Dead, als Film, der das meiste Kunstblut in der Filmgeschichte wirklich auch verschossen hat.
Bevor du zu deinem Ruckzuck-Review kommst, ne?
Bildungsauftrag erfüllt, dich, was das, noch sagen.
Genau, mein Bildungsauftrag an dich noch. Kennst du eigentlich Mike Flanagan?
Mike Flanagan, also Alex, du hast du nicht gerade wieder ein Fanshirt an oder irgendwo ein Tattoo auf der Stirn?
Korrekt, fair enough. Weißt du, was das nächste Projekt von ihm ist, das wir konsumieren dürfen?
Ah, bitte klär mich auf.
Carrie, hätten wir das gebraucht? Ja, warum? Nicht der Film, sondern die Serie.
Ich wollte gerade sagen, wenn, macht er doch bestimmt eine Serie raus.
Eine Serie bei Prime mit einem saugeilen Cast. Ich freue mich. Weil ich hätte sonst auch gesagt, ich brauche es nicht unbedingt nochmal. Haben wir schon öfter mal gesehen, aber in Serienform mit also dem Blessing von Stephen King von Mike Flanagan, count me in.
Da bin ich mal gespannt.
So, und jetzt?
Jetzt mache ich nochmal weiter. Und zwar gehe ich jetzt in die letzte Runde, Alex. Und ich hüpfe nur ein Jahr weiter als Blair Witch. Also bin immer noch Jahre
2000er.
Vor den 2004ern. Genau, ich bin im Jahr 2000 angekommen und habe mitgebracht von Pluto TV aus dem Katalog American Psycho. Der kam am 7.9.2000 in die Kinos. Hast du den auch vielleicht in letzter Vergangenheit nochmal irgendwie dir reingeschoben?
Yes, habe ich.
Sehr gut. Ist ja eigentlich eine Romanverfilmung nach Bret Easton Ellis von 1991. Da kam der Roman raus. Und Mary Harron hat dann 2000 hier einen Film draus gemacht mit Christian Bale in der Hauptrolle. Gibt noch ein paar andere stark besetzte Nebenrollen. Willem Dafoe, Jared Leto, Reese Witherspoon. Dankeschön, Alex. Darauf ist Verlass. Und es geht um einen Investmentbanker, reichen Wall Street, Yuppie in New York. Ist wohlhabend. Lebt da seinen Tag vor sich hin im Luxus, aber das reicht ihm anscheinend nicht. Er entwickelt dann so Gewaltfantasien und lebt da seine sadistische Fehde dann auch an unschuldigen Menschen aus. Und auch hier habe ich mich gefragt, wie bei Blair Witch, 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert danach, ist es noch ein Film, den man sich heute noch angucken kann? Und Genre-Einordnung, ja, ist Horror, eher aber auch Psycho-Horror mit Elementen einer schwarzen Komödie und so ein bisschen Gesellschaftssatire. Satire auch, genau. Ja.
Immer noch leider unangenehm relevant, was das betrifft.
Ja, zu einem Stück weit stimmt das schon, genau. Der Film verhält sich ein bisschen anders als der Roman, habe ich zumindest gelesen. Ich habe den Roman nicht gelesen, weiß halt nur, dass der Roman super explizit in seiner Gewaltbeschreibung sein soll und da damals auch ein Eklat ausgelöst hat und teilweise auf dem Index gelandet ist. Aber hier der Film konzentriert sich schon auf der schwarzen Komödie, auf der Gesellschaftskritik und Satire. Und die Gesellschaftskritik ist auch stark präsent, denn Christian Bale, der hier Patrick Bateman spielt, stellt ja in dieser ganzen Szene, also in dieser ganzen Szenerie wird ja so eine High Society dargestellt. Da geht es nur noch um Statussymbole, das teuerste Restaurant, die größte, teuerste Wohnung, besten Anzüge, die man sich leisten kann. Und das wird so ins Absurde getrieben, dass nur noch das Beste vom Besten zählt, dass man dann irgendwann zwischen diesen Yuppies ein Duell macht, wer eigentlich die hochwertigste Visitenkarte hat. Teilweise auch als Meme schon mal in irgendwelchen Reels adaptiert wurden mit sehr witzigen Inhalten, kann man nur empfehlen. Aber grundsätzlich fokussiert sich das Ganze auf die Figur um Patrick Bateman. Und also er wird so ein Psychogramm einer Einzelfigur erstellt. Man bleibt konsequent eigentlich an ihm dran. Dadurch hat man aber auch nur, leider finde ich, so eine kleine begrenzte Perspektive. Also man kriegt nicht unbedingt so einen direkten Bezug zu den Ursachen zu seinem Zustand. Und dadurch bleibt die Charakterentwicklung etwas unterbelichtet, möchte ich meinen. Bei Bild und Ton zahlt man voll so in die Zeitspanne rein. Also sieht, ich weiß nicht, ob es Absicht war. Ich gehe schon davon aus, dass man das mit einem zwinkerten Auge so umgesetzt hat. Sieht schon stark nach 80er-Jahre-Look aus, so High-Key-Beleuchtung, eher so nach 80er-, 90er-Jahre-Fernsehserie. Man sieht auch immer schön schon, dass das Fototapeten hinter den Fenstern da im Studio sind. Und man spielt natürlich extrem mit bekannten Pop-Musikstücken, was dann teilweise auch wieder benutzt wird, dass die Figur von Christian Bale Popmusik abspielt, zum Beispiel einen Phil Collins Song, und dann passiert so ein ironischer Bruch, dass er, während er super Nerdwissen über einen Song oder Album heraus philosophiert, dann plötzlich anfängt, Menschen umzubringen oder halt, ja, sadistisch seine Gewaltfantasien da auslebt. Und was ich sagen muss, ich glaube oder finde, ohne Christian Bale oder zumindest seine Performance würde der Film, glaube ich, nicht so gut funktionieren.
D'accord.
Auch bis heute nicht, weil ich habe auch nochmal genauer geguckt, dachte am Anfang so, ja, er spielt ja eigentlich nur so einen schmierigen Typen. Aber im Verlauf des Films kommen doch dann unglaublich viele Nuancen noch und verschiedene Gesichter und emotionale Zustände damit rein, dass man schon sagen muss, also sehr, sehr stark gespielt und zu Recht dann danach auch, glaube ich, war so einer der Kicker mit, dass Christian Bales Karriere dann auch so einen Antrieb bekommen hat.
100% und es guckt sich noch ein kleines bisschen geiler, wenn du weißt, dass er wenige Jahre danach einen anderen reichen Billionär gespielt hat, der vielleicht gewisse psychologische Probleme hat.
Ja, und da muss man ganz klar sagen, natürlich Batman, aber in Shaft hat er ja quasi diese Rolle auch nochmal so halb weitergespielt und war ein super Unsympath.
Ja, nee, es ist so ein bisschen dieses so, wenn, was wäre mit Bruce Wayne passiert, wenn, weiß ich nicht, die Eltern zum Beispiel.
Ja, das ist eine gute Überlegung. Aber insgesamt finde ich, ist eine gute Kombination eben aus Gesellschaftssatire, schwarzen Humor und psychologischem Horror. Wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die sind nicht so toll oder perfekt. Ne? Also diese gesellschaftlichen Zusammenhänge und Auswirkungen bleiben ein bisschen, also nicht so stark ausgeleuchtet. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, und diese Fokussierung auf diese Figur von Bateman, die funktioniert, schränkt jedoch diese thematische Tiefe ein bisschen ein. Trotzdem ein eigenständiger Film, der sehr stark seinen eigenen Weg geht und ist absolut nachvollziehbar wegen wenigen Sequenzen, aber auch wegen Christian Bales Schauspiel und in Summe halt, dass er halt ein Stück weit Kultpotenzial genießt, weil er eben so einen ungewöhnlichen, stilisierten Blick auf das Thema Psychopathie so in der Hochglanzgesellschaft wirft. Das ist eben nicht der Redneck mit der schwingenden Kettensäge oder die Leute, die irgendwie, keine Ahnung, im Wald irgendwie die Touristen wegmetzeln, sondern High Society, im Endeffekt kann es also jeden treffen.
Und es hat man so statt. Einfach auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Und ist ja aus gutem Grund auch so, also einige Szenen, einige Momente, und wenn es auch nur der Name des Hauptcharakters ist, in die Popkultur übergegangen, ein Stück weit, ne?
Ja, definitiv, genau. Witzigerweise, bei IMDb steht der Film genauso wie Saw, den du gerade mitgebracht hattest, bei einer 7,6. Surprise. Also auch boxsolide.
Mega.
Bei Rotten Tomatoes, bei den Kritikern nicht ganz so gut, da steht er nur bei 68, dafür aber bei den Zuschauern wieder bei 85. Also ein bunter Misch aus allen möglichen Scores. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Bewertung, gebe aber American Psycho, ja, ich muss jetzt nochmal überlegen, ich hatte eigentlich eine, ja doch, komm. Ich gebe ihm 4 von 5 Punkten, weil es einfach solide, sehenswert ist, kein Meisterwerk in dem Sinne, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, alleine schon auch wegen der Performance von Bale, und deswegen auch auf jeden Fall eine Empfehlung, den, wenn man den noch nicht gesehen hat, nochmal nachzuholen. Das heißt, stream den kostenlos, auch hier auf Abruf bei Pluto TV ist da verfügbar, sogar auch der zweite Teil, aber den möchte ich hier nicht rausgraben, da muss jeder selbst entscheiden, ob man den noch nachhört. Ist ähnliche Baustelle wie der zweite Teil von Blair Witch.
Yes, cool, auch bei American Psycho jede Menge Stars und bekannte Gesichter in den Nebenrollen, das ist schon witzig irgendwie. Also wenn man es mit so diesem jetzt nochmal schaut, mit dem ganzen rückblickend mit dem ganzen Filmwissen, das man jetzt hat, sieht man ihn einfach auch nochmal anders.
Ja.
Im wahrsten Sinne einfach.
So, Alex, jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage mitgebracht.
Oh ja.
Und zwar, Der bekannteste Schrei der Filmgeschichte, lieber Alex.
Ja.
In Horrorfilmen und auch allgemein hört man immer wieder den legendären Wilhelmsschrei.
Wilhelmsschrei, ja.
So, die Frage ist jetzt, wie alt ist dieser Soundeffekt eigentlich? Ist er A, 5 Jahre, B, 20 Jahre, C, 50 Jahre oder D, älter als die meisten Horrorfilmfans? Und bevor du antwortest, für alle Zuschauer, die jetzt nicht wissen, was ich sage, Zuhörenden, würde ich natürlich sagen, hier nochmal ein Soundsample.
Nochmal bitte, für mich.
Okay, ich kann das gerne nochmal machen.
Großartig.
Man muss dazu sagen,
nicht alt.
Dieser Wilhelmsschrei ist in allen modernen Filmen, wird irgendwie im Pitch verändert oder langgezogen oder whatever. Yep. Der kommt in jedem zweiten Film, kommt der mittlerweile vor.
Das ist in der Postproduktion, glaube ich, so ein geflügeltes Wort, halt so ein Gentleman's Agreement, dass man das irgendwie versucht, dann irgendwie irgendeiner Stelle im Film mit einzubauen.
Zur Huldigung, weil es einfach
zur Huldigung. Und genau deshalb, ich muss gestehen, ich habe da in diesem Jahr auf YouTube eine Mini-Doku rausgesucht, weil, um meiner besseren Hälfte das nochmal näher zu bringen, wo sich die Leute in der Doku quasi nochmal auf den Weg gemacht haben, rauszusuchen, wo kommt das wirklich her. Und der Ursprung ist tatsächlich einfach nur ein Typ, der in Tonschule gegangen ist und so Soundbites eingesprochen hat. Und in dem Fall war es halt diverse Schreie. Und man hat tatsächlich auch nach längerer Recherche irgendwann dann mal auf irgendeinem Lot die Rolle gefunden, wo halt diese ganzen Schreie drauf sind, so oder so ähnlich. Und das ist aus Schwarz-Weiß-Zeit. Also ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr an genaues Datum erinnern, aber es muss ja dann irgendwas um 1950 irgendwie gewesen sein. Und wenn du mir jetzt drei Optionen genannt hast oder noch älter.
Vier.
Ja. Genau, die vierte ist ja noch älter.
Ja.
Und wenn es von 1950 ist, wäre das ja dann die letzte Option.
Loggst du es ein, Alex?
Ja, logge ich ein, definitiv.
Dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du auch diese Frage richtig beantwortet.
Yes!
Also,
yes,
er ist älter als die meisten Horrorfilmfans. Und der Schrei, der Wilhelmsschrei, stammt circa aus dem Jahr, da kam er zum ersten Mal zumindest vor, 1951.
Ja.
Und wurde da ursprünglich für den Western aufgenommen, und zwar die Teufelsbrigade, zu Englisch Distant Drums.
Yep.
Also eigentlich
ich kann
Schrei
dir gerne,
aus einem Cowboy-Film.
Kann dir gerne mal den Link schicken, wenn du willst.
Ja, schick mir gerne mal die Dokumentation. Witzig, dass du sie gesehen hast. Genau, und ich glaube, der zweite Film, irgendwie ein Jahr später, da hieß Nebenfigur Wilhelm, Sergeant Wilhelm irgendwas. Und seitdem ist es der Wilhelm-Screen, weil man seitdem angefangen hat, das zu recyceln also, und
so
bis in die Neuzeit
bewusst,
verwendet.
Genau, also ganz bewusst wahrgenommen habe ich es tatsächlich das erste Mal bei den Stormtroopers, dass dieser Schrei immer wieder vorkommt, gerade wenn du die Star-Wars-Filme so back-to-back guckst. Und dann, wenn du einmal es gehört hast, hörst du es überall. Bei John Wick überall. Und es ist manchmal sehr subtil und manchmal musst du einfach nur hart grinsen, weil es so in die Fresse ist. Schon fast halt, ja, geile Frage. Love it.
Immer wieder gerne. Beziehungsweise vielleicht mache ich es demnächst mal wieder, wenn das nächste Special ansteht, Alex. Aber so weit ist es noch nicht. Wir sind jetzt zumindest erstmal hier am Ende dieser Folge 219, unserem Geburtstags- und Halloween-Special. Ist das nicht toll? Also wir haben jetzt vier gute Filme mitgebracht, deswegen alle, die jetzt auf Halloween zusteuern, ich würde sagen, wenn ihr da bei Just Watch, Netflix, Prime seid, hört auf zu scrollen, fangt an zu schauen, es gibt alles kostenlos bei Pluto TV, also große Auswahl, schaut da mal vorbei, fand es ganz cool, jetzt hier mal den Katalog gemeinsam mit denen zu durchstöbern. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Ich würde nämlich jetzt hier langsam schon die Abmoderation einleiten, Alex, wenn das für dich okay ist. Und würde nur noch sagen, folgt uns gerne auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook und oder YouTube zum Beispiel, wo wir auch unsere ganzen Sketchreels gerade veröffentlichen. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Benutzt doch gerne den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Ich sage wie immer, das ist einfach, das kann sich echt jeder und jede merken. Gerne noch bei Spotify Sterne geben und einen Kommentar schreiben, genauso wie bei iTunes. Wir freuen uns über jede Interaktion. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, Alex.
Yes, dann bleibt mir nichts übrig als, ich weiß nicht, ob das, ich muss mal ein Ding draus machen, ich muss mir halt nur verdammt nochmal merken, es zu sagen. Eigentlich nur zu schließen mit vielen lieben Dank an dich, Ronny, für die letzten 7 Jahre und für die weiteren 100. Und deswegen, da komme ich gleich zu. Ja, und vielen Dank an alle da draußen, die jetzt frisch neu dazugekommen sind oder schon seit längerer Zeit zuhören. Freut mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich schließe mit Insert Podcast 100 Years.
Finde ich gut. Vielen Dank. Ich trinke hier noch mein Butternut Ale aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Meiner aus aller.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.